Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Morgen beginnt die Berlinale. Kulturstaatsministerin Monika Grütters lobte die 70. internationalen Filmfestspiele vorab als vielstimmige Demonstration gegen Abschottung und Ausgrenzung und verurteilte einmal mehr die neuen politischen Kräfte, die nationalsozialistische Verbrechen relativierten und mit Hetzparolen Ressentiments schürten. In Zusammenarbeit mit der Berlinale hatte gestern Oleg Sentsovs Film Numbers Weltpremiere, dazu gleich mehr. Die Europäische Kommission will die künstliche Intelligenz fördern, ein Gespräch dazu mit dem Autor Tom Hillenbrand. Außerdem ein Nachruf auf Sonja Ziemann. Mit dem Schwarzwaldmädel ist die Schauspielerin berühmt geworden, aber ihre Karriere spiegelt vor allem die Filmgeschichte Nachkriegsdeutschlands wider. Und wir berichten über den Auftakt einer Veranstaltungsreihe zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in New York. Politisches Engagement in der Kunst lautet die heimliche Überschrift über dieser Sendung und der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov ist ihr erster mutiger Protagonist. Er ist auf der Krim geboren und hat seine Filmarbeit für die Euromaidan-Protestbewegung unterbrochen, mit schwerwiegenden Folgen. Erst im September 2019 wurde er aus der russischen Haft entlassen. Jetzt hat er im Berliner Gorki-Theater seinen Film Numbers vorgestellt, am passenden Ort, denn der basiert auf Sentsovs gleichnamigem Theaterstück und entstand unter erschwerten Bedingungen, über die Sentsov im Anschluss an die Weltpremiere in Berlin Auskunft gegeben hat. Ina Bayer hat zugehört, ihr Beitrag erzählt zunächst noch einmal die bittere Geschichte eines sich politisch engagierenden Filmemachers.
Wenn man in Richtung Vergangenheit blickt, zeigt man der Zukunft seinen Hintern, heißt ein Sprichwort. Oleg Sentsov sagt, ich bin genau das Gegenteil. Der ukrainische Filmemacher hat guten Grund dazu. Als Aktivist der sozialpolitischen Bewegung Automaidan lieferte er Lebensmittel an Soldaten der ukrainischen Krim-Basen, die von russischen Einheiten blockiert wurden. Am 11. Mai 2014 verhaftete ihn der russische Geheimdienst. Der Vorwurf lautete, Terroranschläge auf öffentliche Denkmäler geplant zu haben und Mitglied der rechtsextremen paramilitärischen Organisation Rechter Sektor zu sein. Sentsov hat das stets bestritten. Das Urteil für den Filmemacher? 20 Jahre Straflager nahe Irkutsk am Polarkreis. Nach 5 Jahren Haft wurde er am 7. September 2019 im Zuge eines Gefangenenaustausches zwischen Russland und der Ukraine freigelassen. Seither schaut Sentsov nach vorn, aber er denkt stets an seine 64 Landsleute, die als politisch Inhaftierte derzeit in russischen Gefängnissen sitzen. Ich verfolge aufmerksam die Situation, ich kann aber nur wenig tun. Was ich machen kann, ist, überall hinzufahren und bei jeder Gelegenheit darauf hinzuweisen. Das tut er auch im Berliner Gorki, wo er gestern Abend seinen Film Numbers vorstellte. Der Ort passt, denn der Streifen beruht auf einem Theaterstück. Und Numbers ist ein abgefilmtes Theaterstück. Entstanden unter ganz besonderen Umständen. Sentsov führte aus dem Gefängnis Regie. Briefe und Bilder wurden hin und her geschickt. Zu sehen ist eine schmucklose Arena, in der 11 Menschen agieren. Sie tragen keine Namen, sondern Zahlen auf ihren Einheitstrikots, folgen strengen Regeln und werden pausenlos überwacht und manipuliert vom Oberhaupt mit der Nummer 0. Handelt der Film von Russland? Es ist kein Film über Russland. Es ist ein universeller Film über ein beliebiges Land. Totalitäre Regime gibt es überall auf der Welt. Nummer 7 plant einen Aufstand. Er gelingt und das System wird zu Fall gebracht. Doch Umsturz ist nicht gleich Befreiung. Das zeigt diese bitterböse Anti-Utopie und Parabel. In der neuen Gesellschaft ist die 7 ein noch viel grausamerer Tyrann und Unterdrücker, als die 0 es je war. Revolutionen sind alle gleich, lautet Oleg Sentsovs pointierte wie passende Zusammenfassung seines Films. Er ist kein Mann der vielen, sondern der zugespitzten Worte. Wie schätzt er die Beziehungen zwischen seiner Heimat Ukraine und Russland ein? Die Ukraine und Russland befinden sich im Krieg miteinander. Es gibt in Russland viele, die diesen Krieg befürworten. Das liegt an der Propaganda, die diese Menschen beeinflusst. Fast alles, was im dortigen TV gezeigt wird, entspricht nicht der Wirklichkeit. Die meisten Ukrainer hingegen wollen Putin bekämpfen. Denn das, was das heutige Russland ausmacht, hat mit der Historie und dem Russland, das man aus der Literatur kennt, nichts zu tun. Wo Alex Sentsov sich verortet, daraus macht er keinen Hehl. Es gibt in Russland viele, die Putin unterstützen. Jeder, der ihn bekämpft, den unterstütze ich. Der 1976 auf der Halbinsel Krim geborene Autor und Regisseur wirkt an diesem Abend nicht aufrührerisch, eher müde und abgekämpft. Umlagert von Kameras und Fotoapparaten und herausgefordert zu Stellungnahmen, scheint er mit seinen knappen und gestanzten Sätzen seine Rolle erfüllen zu wollen, die er natürlich durchschaut. Er ist die unbeugsame, standhafte Ikone der Euromaidan-Bewegung, der Revolution der Würde. Wie aber die immer gleichen Revolutionen ausgehen, erzählt Alex Sentsov in seinem Film.
Ina Bayer über die Premiere von Numbers von und mit dem ukrainischen Regisseur Alex Sentsov am Berliner Gorki-Theater. Die EU-Kommission will mehr künstliche Intelligenz für Europa, und zwar sichere, vertrauenswürdige und kontrollierte künstliche Intelligenz. Das ist in etwa der Wunschzettel, den die Europäische Kommission zusammen mit ihrer neuen Digitalstrategie heute in Brüssel vorgestellt hat. Es soll mehr Geld in die Hand genommen werden, um KI zu entwickeln, mit dem Ziel allerdings eines wirklichen Binnenmarkts für Daten. Übersetzt, Europa will sich gleichzeitig mit strengen Standards schützen. Der Bestsellerautor Tom Hillenbrand hat gerade ein neues Buch vorgelegt, das im Jahr 2091 spielt und ein Thriller ist rund um das Thema künstliche Intelligenz. Ich habe Tom Hillenbrand heute Nachmittag gesprochen und als erstes gefragt, wie sich für ihn die Pläne der EU-Kommission lesen, wie ein Science-Fiction oder wie ein lahmer Roboter?
Also auf jeden Fall ist da eine gehörige Portion, glaube ich, Realismus und Selbsterkenntnis rauszulesen aus diesem White Paper der Kommission. Denn da ist irgendwie schon das Eingeständnis rauszulesen, dass die Europäer bei künstlicher Intelligenz, bei der Forschung an dieser Technologie eigentlich hinten dran sind. Also das machen die Amerikaner und die Chinesen momentan unter sich aus.
Was ist in Ihren Augen der wünschenswerteste Fortschritt mithilfe von KI und was die größte Gefahr?
Also der wünschenswerteste Fortschritt und auch wirklich eine Reihe von fantastischen Möglichkeiten, würde ich sagen, ergeben sich zum Beispiel in Bereichen wie medizinischer Diagnostik, wo eben ein Computer, wenn er zum Beispiel jetzt bei der Darmkrebsvorsorge oder bei Tumorerkennung eingesetzt wird, viel, viel besser ist als ein Radiologe. Das ist einfach so. Also da gibt es ganz viele Bereiche, wo wir wirklich für die Menschen einen Zusatznutzen, einen ganz großen, schaffen könnten. Gefährlich hingegen ist natürlich, dass diese Technologie so ein Stück weit von alleine funktioniert. Das ist ja auch das Tolle daran. Aber das heißt auch, dass wir Kontrolle verlieren und dass wir möglicherweise gar nicht so genau sagen können, ob die künstliche Intelligenz das tut, was wir möchten, dass sie tun soll.
In Ihrem neuen Buch Cube geht es genau darum. Es handelt von einem Würfel, der eine digitale Superintelligenz beherbergt sozusagen, über die Menschen aber die Kontrolle verliert. Wild gewordene KI sozusagen. Was passiert da?
Naja, da ist es so, dass der Klimawandel weiter fortgeschritten ist und die Menschheit irgendwann nicht mehr wusste, was sie denn tun soll und ist dann auf die Idee verfallen, wir sozusagen übergeben das Problem einem hochintelligenten Computer und der soll das dann irgendwie für uns lösen. Wir wissen auch nicht wie, aber das weiß dann bestimmt der schlaue Computer. Und der hat das Problem auch gelöst, aber nicht so, wie sich die Menschheit das vielleicht vorgestellt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen metaphorisch, aber auch ein Problem von diesen KI-Systemen, dass die natürlich, das ist ja die Hoffnung, relativ selbstständig irgendwelche Analysen machen können, aber je komplexer so ein System ist, so genauer muss man natürlich auch die Befehle formulieren.
Ich verstehe Sie so, Herr Hillenbrand, dass Sie nicht zu den KI-Skeptikern zählen, aber welche Art von Regulierung bräuchten wir denn für sowas wie eine europäische KI?
Also das, was jetzt auch die Kommission vorsieht, ist ja zu sagen, also wir wollen nicht alles totregulieren. Das ist ja die Sorge von der Fraktion der Leute, die auch an KI forschen, dass jetzt so viele Verbote aufgestellt werden, dass man da nicht weiterkommt. Die Kommission sagt jetzt, okay, es gibt bestimmt Bereiche, wo wir nicht so viel Regulierung brauchen, aber wenn jetzt zum Beispiel, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, es um so medizinische Diagnosen ginge beispielsweise, dann würde man natürlich schon ganz genau wissen wollen, was diese Technologie macht. Es würde ja auch niemand ein Auto zulassen, ohne dass alle Teile da drin genau geprüft sind. Und so in der Art und Weise stellt man sich das, glaube ich, auch für die KI-Software vor, halte ich allerdings für ein bisschen unrealistisch.
Mal ganz abgesehen von solchen Kleinigkeiten, wie dass die inhärenten Vorurteile von Menschen, die KI bauen, in diese automatisch überwandern.
Ja, es gehen nicht so sehr die Vorurteile des Erbauers in die KI ein, sondern all unsere Vorurteile. Man muss sich ja klar machen, dass diese Computersysteme im Prinzip so funktionieren, dass die anhand von großen Datensammlungen Sachen lernen. Also zum Beispiel, wenn es um diese Tumorerkennung geht, dann würden die sich Röntgenaufnahmen angucken oder MRTs. Ganz viele aus Krankenhäusern in aller Welt, die da archiviert sind und dann lernen, wie man den Tumor findet. Das heißt, sie benutzen Daten, die schon da sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel sowas bei Einstellungstests gemacht würde oder von der Polizei, um Verdächtige zu finden, dann kann es natürlich sein, dass das, was in den Daten drin steckt, nämlich dass zum Beispiel vielleicht weiße Männer besonders häufig Manager sind, ja, oder dass Frauen häufiger Krankenschwestern sind als Ärzte, dass solche quasi strukturellen Probleme der Gesellschaft dann von der KI benutzt werden. Die lernt dann also sozusagen unsere Vorurteile. Also weniger das Vorurteil des einzelnen Programmierers, sondern die der gesamten Gesellschaft werden dann von der KI abgebildet. Und das können wir eigentlich nicht wollen. Und deshalb muss man, das ist auch, glaube ich, diese Idee der Kommission, muss man irgendwie sicherstellen, dass eben keine diskriminierenden, sexistischen oder anderen solchen Filter von der KI dann benutzt werden.
Sagt Tom Hillenbrand, Autor von Cube, über die Pläne der Europäischen Kommission für mehr KI in oder aus Europa. Schwerelos, aber nicht leichtfertig, könnte man das Spiel von Sonja Ziemann beschreiben. Ersteres, weil sie früh Ballett lernte, letzteres, weil ihre frühen Filme Antikriegsfilme waren, was nach dem Schwarzwaldmädel in Vergessenheit geriet. Sie stand auch viel als Schauspielerin auf der Bühne, mehr als 300 Mal als Elsa Doolittle im Musical My Fair Lady. Überhaupt ist viel bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft in dieser Filmbiografie. Sie bediente natürlich auch die Sehnsucht nach dem Neuanfang, nach einem jungen, frischen Gesicht, nach einem neuen Selbstbewusstsein. Und das hatte Sonja Ziemann, die am Montag im Alter von 94 Jahren in München gestorben ist. Ein Nachruf von Antonia Goldhammer, die zuerst einen der frühen Filme aufruft.
Jeden Tag sterben Hunderte auf den Verbandsplätzen. Deswegen hat mein Mann sich zu einem Selbstversuch mit einem verbesserten Serum entschlossen.
Und entzieht sich so seiner Militärpflicht.
Das war ein Opfer für Tausende an Gasbrand sterbende Soldaten.
Ja, diese streitbare, widerständische Frau, das ist Sonja Ziemann in ihrer Rolle in Strafbataillon 999. Das ist einer von so vielen Antikriegsfilmen, die sie gedreht hat. Doch obwohl sie eigentlich mehr Antikriegsfilme als Heimatfilme gemacht hat, hat man sie vor allem als das wunderschöne, schneewittchenartige Bärbele in Erinnerung, als das sie 1950 die Herzen erobert hatte. Die farbenfrohe Leichtigkeit der Filmoperette war Balsam auf die geschundenen und schuldbeladenen Seelen der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit. Dass das Schwarzwaldmädel eigentlich Berlinerin war, störte niemanden. Sonja Ziemann, die ihre Karriere schon im Alter von 15 als Solotänzerin in einem der größten Berliner Varietés und in Uferfilmen begonnen hatte, war ein echter Shootingstar. Als erste Deutsche nach dem Krieg durfte sie in einer britischen Produktion mitwirken. Und zu Hause drehte sie mit allen Stars dieser Zeit. Karl-Heinz Böhm, O.W. Fischer, Gerd Fröbe, Hardy Krüger, Kurt Jürgens, Johannes Heesters und viele andere. Im Schwarzwaldmädel und in vier weiteren Filmen war der Mann an ihrer Seite aber Rudolf Prack.
Wissen Sie, wenn ein Mann eine Frau liebt und sie von ihm nichts wissen will, dann gibt es ein wunderbares Mittel.
So?
Er muss mit ihr in einer Vollmondnacht, so wie heute, über die Heide gehen.
Das habe ich aber noch nie gehört.
Ich auch nicht. Ich habe es eben erst erfunden.
Ach. Als Grün ist die Heide, der dritte Film mit dem Kinotraumpaar erscheint, war Ziemann 25, Prack schon 48. Das Paar traf den Nerv der Zeit. Einerseits sehnte man sich nach Romantik, andererseits aber spiegelte das Paar auch eine gesellschaftliche Realität im Nachkriegsdeutschland wider. Es mangelte an jungen Männern, viele waren gefallen, vermisst oder noch in Gefangenschaft. Und dieses Paar war eines, das trotz Altersunterschied glücklich schien. Das alles mögen Gründe sein, warum die Deutschen Sonja Ziemann als Unterhaltungsfilm-Ikone behalten wollten. Und so hatte es Konsequenzen, als sie 1958 in Polen das pessimistische Nachkriegssozialdrama »Der achte Wochentag« drehte. Ihr erster Film als Charakterdarstellerin, ganz ohne Happy End, kam bei den Fans nicht gut an, wie Sonja Ziemann 1998 im BR-Interview erzählte.
Es gab damals einen Starometer und ich stand immer einmal an Platz 1, dann wieder die Schell an Platz 1, dann Frau Löwerig, Frau Pulver, aber immer so unter den ersten 5. Und nachdem ich aus Polen zurückkam, stand ich auf Platz 28. Also ganz am Ende.
Die Folge? Vorerst keine Angebote mehr aus Deutschland. Das Bemerkenswerte ist, Ziemann trauerte weder der alten Beliebtheit hinterher, noch versuchte sie sich jemals vom Schwarzwaldmädel-Image zu distanzieren. Vielmehr schöpfte sie ab den 60er Jahren die Vielfalt des Schauspielberufs voll aus und drehte Kriegsfilme und Krimis, ramponierte mit einer Rolle in »Das ausschweifende Leben des Marquis de Sade« ihr unschuldiges Mädchen-Image und machte nach einiger Zeit auch in Deutschland wieder erfolgreiche Unterhaltungsfilme, wie zum Beispiel das Musical »Der Traum von Lieschen Müller«.
Zum Tod von Sonja Ziemann war das Antonia Goldhammer. Vor 100 Jahren, genauer im August des Jahres 1920, hatten endlich alle 36 Staaten den 19. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten ratifiziert, der auch Frauen das Wahlrecht garantierte. Ein großer Erfolg im jahrzehntewährenden Kampf der Frauen für Gleichberechtigung, für Selbstbestimmung und für politisches Mitbestimmen. Eine Besonderheit in den USA, die Frauen standen damals um 1860 in einer unguten Konkurrenz zu den befreiten Sklaven, für deren Wahlrecht sich vor allem Männer viel uneingeschränkter einsetzten. Jetzt zum Jubiläum hat das New Yorker Kulturzentrum Park Avenue Armory 100 Künstlerinnen eingeladen, das Thema Frauenwahlrecht künstlerisch aufzugreifen. In Kunst, Foto, Film oder Tanzprojekten. Gestartet ist die Initiative von 10 New Yorker Kulturinstitutionen unter dem Motto 100 Years, 100 Women am Wochenende mit einem Symposium. Andreas Roberts hat für uns in der historischen Kaserne zugehört.
Das historische Offizierscasino der Park Avenue Armory. In üppiger Holzvertäfelung eingelassene große Ölgemälde mit posierenden Generälen und Offizieren, altes Holzparkett und schwere schmiedeeiserne Lüster. An diesem Ort singt die afroamerikanische Performerin Gillian Walker vom Recht der Frauen, sich selbst zu definieren. Der Gegensatz ist voll herrlicher Ironie. Mehr als 300 Gäste sind gekommen, fast alles Frauen. Ein besonderer Moment für Programmleiterin und Kuratorin Avery Willis-Hoffman. In ihrer Initiative 100 Years, 100 Women hat sie 10 wichtige New Yorker Institutionen zusammengebracht. In unseren Geschichtsbüchern feiern wir diesen Tag als großen Fortschritt. Dabei war die Situation sehr viel komplexer. Afroamerikanische Frauen wurden weiter davon abgehalten, wählen zu gehen, einige mit Gewalt. Andere sollten Wahlsteuern zahlen und mussten Lesetests bestehen. Wahllokale wurden in Gegenden gelegt, die für Schwarze unerreichbar waren. Frauen indianischer Herkunft durften ohnehin nicht wählen, weil ihnen die amerikanische Staatsbürgerschaft verweigert wurde. Heute ist der Fortschritt mit Händen zu greifen, das zeigen die beteiligten Institutionen, wie das Metropolitan Museum of Arts, das berühmte Apollo Theater in Harlem, die New Yorker Universität oder das National Black Theater. Für den künstlerischen Leiter des National Black Theater, Jonathan McCrory, gehören auch Transgender-Frauen selbstverständlich dazu.
Who is the most vulnerable in our community?
Wer ist am verletzlichsten in unserer Gesellschaft? Es sind schwarze Transfrauen. Das bedeutet, wir müssen diese Frauen ehren. Und zwar nicht mit Inspirationsporno, sondern mit einem Ort, an dem sie wirklich sein dürfen, wie sie sind. Auf zwei Etagen debattieren Historikerinnen, Filmemacherinnen, Regisseurinnen und Journalistinnen über den langen Weg von Gleichberechtigung und Inklusion. Wie lange es dauert von der Gesetzesinitiative bis dahin, dass sich politische Kultur tatsächlich verändert. Gleichzeitig hallt das ätherische Cello der Komponistin Amanda Gukin durch die Gänge. Oder der warme Gesang der Performerin Abby Dobson ist zu hören.
We believe very strongly that artists just bring a different lens to the conversation.
Wir sind völlig überzeugt davon, dass Künstler eine andere Sicht auf die Debatte haben. Im heutigen politischen Klima und ehrlich gesagt im Klima der letzten 100 Jahre waren es oft Künstler, die uns geholfen haben, neue Wege zu gehen. Das können weder Politiker noch Aktivisten.
And bring people forward in a way that politicians can't do or activists can't do.
Höhepunkt des Tages ist der Vortrag des sogenannten Womanifesto, einer Sammlung berühmter Reden von Frauen. Bekannte Schauspielerinnen wie Kathleen Turner, Lila Robbins und Lady Dane lesen sie. Hier ein Text der Transgender Stonewall-Aktivistin Sylvia Rivera.
I've had my nose broken. I have been thrown in jail. I've lost my job. I've lost my apartment for gay liberation. And all I wanted to say to you people, let's do something for all of us. And not just the men and women that belong to your white middle class.
Kuratorin Avery Willis-Hoffman hat nach diesem gelungenen Beginn eigentlich nur noch eine Sorge. Wie sollen am 16. Mai die Arbeiten der 100 Künstlerinnen in die große Exerzierhalle passen? Dann nämlich wird der Geburtstag erst so richtig gefeiert.
Andreas Roberts zum Auftakt der Veranstaltungsreihe 100 Years, 100 Women in New York zum Jubiläum des Frauenwahlrechts. Das Bundeskabinett hat heute die Grundrente beschlossen. Aus der Kultur gibt es Protest gegen die Bedingungen. Anja Reinhardt mit den Meldungen.
Die Allianz der Freien Künste, ein offenes Bündnis von Bundesverbänden und Interessenvertretungen der privatrechtlich organisierten Kunst- und Kulturschaffenden in Deutschland, sagt, das angesetzte Durchschnittseinkommen sei zu hoch bemessen. Das liegt bei rund 37.900 Euro pro Jahr. Und das könnten, laut einer Statistik der Künstlersozialkasse, mindestens 20.000 Künstlerinnen und Künstler nicht erreichen. Vor allem der Anteil an Frauen, die von der Grundrente damit ausgeschlossen wären, sei sehr hoch, kritisierte die Allianz. Dabei habe der Gesetzesentwurf doch Wert auf die Berücksichtigung gerade der Arbeitsbiografien von Frauen legen wollen. Auch der Bundesverband Bildende Künstler warnte vor Altersarmut bei Künstlerinnen und Künstlern. Politischer Stillstand in Thüringen und auch die Klassikstiftung Weimar leidet darunter. Auf der Jahrespressekonferenz sagte die Leiterin Ulrike Lorenz, die seit August 2019 der Stiftung vorsteht, dass die Sanierung des Stadtschlosses nur dann in Angriff genommen werden könnte, wenn man die Freigabe des Landes für die Komplementärmittel habe. Der Bund hatte 50 Millionen Euro für das Projekt zugesagt. Lorenz wies heute außerdem darauf hin, dass sie die Stiftung, zu der unter anderem die Goethehäuser, das Listhaus, das Bauhausmuseum und das Nietzsche-Archiv gehören, deutlich mehr als bisher an Gegenwarts- und Zukunftsfragen orientieren wolle. Wir wollen Orientierung in schwierigen Zeiten bieten, so Ulrike Lorenz heute in Weimar. Die Kunsthalle Bielefeld hat Emil Noldes Gemälde Rentner von 1921 gekauft. Das Porträtbild hat eine besondere Beziehung zu Bielefeld. Das Städtische Kunsthaus erwarb Noldes Werk im Jahr 1929. Die Nationalsozialisten veranlassten 1937, dass das Gemälde aus der Sammlung entfernt wird. Nolde selbst war Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie. Seine Bilder wurden dennoch als entartet eingestuft. Der Rückkauf des Bildes Rentner war mit der Unterstützung der Kulturstiftung der Länder möglich. Und noch eine Sammlungserweiterung, diesmal allerdings kostenlos. Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster kann sich über ein neues Werk in seiner Sammlung freuen. Der irisch-amerikanische Künstler Sean Scully schenkte dem Museum sein Gemälde Window Beneath aus dem Jahr 2017. Bis November 2019 waren Werke von Sean Scully, der vor allem für seine riegelartigen, über- und nebeneinander angeordneten Farbflächen bekannt ist, im Museum zu sehen gewesen.
Und das war Kultur heute. Nach uns folgen die Nachrichten und dann nehmen die Informationen am Abend den Staffelstab auf. Unter anderem mit der Grundrente oder der Digitalstrategie der EU-Kommission. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.